SRF 1. Alle Rolling Stones essen in seinem Restaurant. George Clooney diniert gerne dort und auch US-Präsident Barack Obama. Der 36-jährige Aargauer Daniel Humm hat es in den Olymp der Starköche geschafft. Sein Restaurant, 11 Madison Park in New York, ist laut der Liste der 50 weltbesten Restaurants auf Platz 10. Im Guide Michelin hat er die maximalen 3 Sterne. Dabei hat der Küchenchef seine Karriere mit einem Schulabbruch begonnen. Daniel Humm ist auf Schweizbesuch und jetzt Gast von Susanne Brunner.
Das Tagesgespräch.
Daniel Humm, Sie sind eigentlich jeden Tag bis Mitternacht, morgen um 1 in der Küche, in Ihrem Restaurant. Denken Sie eigentlich immer an das Essen?
Ja, das Essen ist natürlich schon ein zentraler Punkt in meinem Leben. Aber es war schon immer so, auch als ich aufgewachsen bin. Meine Mutter hat immer daheim gekocht und ich habe mich immer aufs Mittagessen gefreut und aufs Abendessen gefreut. Und wenn wir gereist sind, hat sich immer alles ein bisschen ums Essen gedreht. Und es ist ja heute noch so, überall, wo ich hingehe, schaue ich, was ist die Spezialität vom Ort. Und ich liebe das Essen und es hat mir noch nie etwas ausgemacht. Ich freue mich jeden Tag, um gut zu arbeiten zu gehen.
Weil Sie sich so auf das Essen freuen?
Ja, es ist das Essen und es ist die Energie, vor allem jetzt in New York. Wir haben Leute von etwa 15 verschiedenen Nationen, die mit uns in der Küche arbeiten. Und alle haben eine andere Vergangenheit in Sachen Essen. Und wir essen auch immer zusammen, das ganze Team. Und es sind immer andere kochen und dann lernt man auch andere Gerichte kennen von anderen Ländern und anderen Kulturen. Und ja, es ist spannend. Die Küche, auch daheim immer, es hat sich immer alles in der Küche abgespielt. Und die Küche ist ein Platz, wo ich mich sehr wohl fühle.
Das sagen ja viele, dass auch Geborgenheit daheim ist, in jeder Küche mal schaut und so. Aber so wie Sie eigentlich sagen, wenn Sie sich interessiert haben, wir sind nicht am Radio, wir sehen Sie nicht, aber Sie sind nicht dick. Also das trotzdem dann nicht.
Es ist natürlich wichtig, dass man einen Ausgleich findet. Ja, ich mache ja auch viel Sport und ich renne Marathon und Velofahren. Und dann, wenn man Sport macht, dann schmeckt das Essen auch viel besser nachher, oder? Aber auch, ja, es muss ja, man kann auch gesund essen, oder? Man kann auch Gemüse essen oder Salat essen und die haben auch ja, immer andere Geschmäcker und es ist, es muss nicht immer schwer sein, oder?
Es ist ja so, ich glaube, alle von uns essen eigentlich irgendwo gerne Freude. Wir sind jetzt ja auch gerade die Sendung ist während der Mittagszeit, oder? Und die, aber nicht gegessen haben, die haben sicher Hunger und so. Und trotzdem, wenn ich denke, wenn ich an Esswaren denke, oder bei mir die heider Küche, ein Rüebli ist für mich ein Rüebli. Oder vielleicht allenfalls kann ich noch sagen, ein Bio-Rüebli ist ein Bio-Rüebli. Und meine Grossi hat das mit Zwiebeln gemacht, mit Butter gemacht, mit ein bisschen Bouillon abgelöst und so. Und ich mache das immer noch so. Schauen Sie dann, wenn Sie so etwas haben, nehmen wir zum Beispiel Rüebli, ja. Ist dann das etwas anderes für Sie? Sehen Sie in einem Rüebli mehr an sich gewesen?
Ja, ganz sicher. Und vor allem in den letzten paar Jahren hat sich mein Denken und ich glaube auch das Denken von vielen Köchen verändert. Wo ich die Lehre gemacht habe und meinen Weg aufgeschafft habe in diesen Luxushotel oder Restaurant, ist natürlich sind die Luxusprodukte Kaviar und Hummer und Gänseleber und Trüffel. Und jedes Gericht hat etwas von dem müssen haben. Ich glaube, heute hat sich das sehr verändert.
Also man hat das müssen haben, damit man überhaupt Sterne bekommt, der Rest bei
Gourmio-Punkten. Ganz klar. Man hat es erwartet. Und heutzutage, für mich, also vor allem von mir, im Aargau, ich komme ja aus dem Rüebli-Land, und wo es ja auch fantastische Rüebli gibt, vor allem um die Aare herum, wo die Erde so ganz schwarz ist. Und dann aber auch zufälligerweise in Amerika ist das Hudson Valley. Und das Hudson Valley ist früher ein Moorland gewesen. Und also ganz früher ist das der Ozean gewesen. Und dann ist das ein bisschen ausgetrocknet. Dann ist es aber so ein Sumpfgebiet gewesen. Und jetzt, heutzutage, hat es einfach eins von den besten Erden für so Wurzelgemüse und Trübli. Wir haben einen Bauer, der tut etwa 35 verschiedene Sorten von Rüebli anpflanzen. Und wenn man ihn würde fragen, ob ein Rüebli ist, ist natürlich klar, die Antwort ist nein. Es kommt auch darauf an, oder wie frisch ist das Rüebli aus den Erden oder wie lange ist das schon gelagert worden. Und. Und ich liebe heute eigentlich mit Gemüse vor allem zu kochen, weil ich glaube, man kann sehr viel mehr kreativ sein. Möglichkeiten sind endlos, oder? Wenn man ein Stück Fleisch hat, dann kann man das Fleisch vielleicht pochieren, vielleicht grillieren, vielleicht braten. Aber dann ist es eigentlich schon, sind die Möglichkeiten eigentlich schon ausgeschöpft. Aber mit dem Rüebli ist es unbegrenzt die Möglichkeiten. Und wenn man,
also mehr als Butter und Zwiebeln und ja. Ja. Also wenn Sie jetzt zu einem Bauer gehen im Hudson Valley, das ist ausserhalb von New York, kann man sagen, weil man denkt ja nicht gerade unbedingt bei Bauern, wenn man einen Koch hat von New York City. Ja. Oder, und so. Wenn Sie dort hingehen und er verschiedene Rüebli, dann sehen Sie quasi schon ein Gericht. Also sehen Sie dann eine Soße, sehen Sie Gewürze, sehen Sie, schmecken Sie quasi, wie das könnte sich, wie ein Rüebli könnte, ein hundsgewöhnliches Rüebli, wo ich jetzt sage, zu einem Star könnte werden in der Küche.
Ja, es ist, der Prozess ist verschieden, oder, wie man ein Gericht kreiert. Aber häufig ist es schon durchs Produkt. Also, ja, ich lebe jetzt seit 7 Jahren in New York und für mich ist es wichtig, dass wenn man bei uns isst, dass man auch das Gefühl hat, dass man in New York isst. Und nicht in New York, wo man nur das Manhattan denkt, aber wenn man nur eine Stunde nördlich oder auch südlich geht, dann ist es eigentlich Farmland, bis das Auge reicht. Und ich versuche, dass man das ein bisschen kennenlernt in Manhattan. Ich versuche, dass wir 200, 300 Jahre Geschichte von New York, wo die Leute eingewandert sind und gewisse Esskulturen mitgebracht haben. Und es gibt eine wahnsinnige Geschichte von verschiedenen Gerichten, die wirklich auf New York gehören. Und dann zusätzlich hat man das ganze Anbaugebiet. Und für mich ein ideales Gericht ist eigentlich das Produkt, das von uns kommt, eigentlich im Vordergrund steht. Aber dann vielleicht hat es auch noch ein bisschen Geschichte, wo dann wirklich Sinn macht in New York.
Jetzt ist, Sie haben selber gesagt, also ich komme aus dem Rüebli-Kanton, aus dem Kanton Aargau. Und wie macht man jetzt aus einem Aargauer Rüebli quasi einen New Yorker Bürger?
Also, ja. Zum Beispiel, wir haben ein Gericht im Moment, das ist ein Rüebli-Tartar. Und wir haben da so einen alten, unser Restaurant ist sehr vornehm und alles ist vom Feinsten auf dem Tisch, aber irgendwann ist im Essen tun wir dann so einen gusseisen Fleischwolf an den Tisch anschrauben.
Also beim Gast?
Beim Gast. Und dann kommt der Koch raus mit einem Busch Rüebli mit dem Grün dran, alles, und tut dann das Rüebli durch den Fleischwolf durchlassen. Und dann, jeder Gast hat so ein Brett vor sich mit etwa 12 verschiedenen Zutaten, alles Zutaten, die ins Tartar reinkommen. Und dann tun wir dem das Rüebli-Tartar eigentlich auf den Teller, und dann tut der Gast sich das selber, das Tartar, mischen. Und für mich ist das so ein gutes ein Gericht, um zu zeigen, wie so ein Produkt, so ein einfaches Produkt im Vordergrund steht. Und aber gleichzeitig auch die Geschichte von New York, weil in den letzten 100 Jahren jedes bekannte Restaurant in New York hat ein bekanntes Steak Tartare auf dem Menü gehabt. Und mit Rindfleisch natürlich. Und wir haben dann versucht, ja, wie können wir das weiterführen, weil wir sehen uns auch als, wir sind in einem historischen Gebäude. Unser Gebäude sollte das höchste Gebäude in der Welt werden. Es ist dann aber unterbrochen worden von der Rezession. Aber die Knochen vom Gebäude sind genauso, wie das hätte sollen. Oder über 100 Stockwerke hoch werden. Es ist nur 30 Stück hoch. Aber ein ganzer Block breit. Wir haben riesige Fenster, die über den Madison Square Park schauen. Wir haben Aussicht zum Flatiron Building, was eines der wichtigsten.
Genau, das Bügeleisengebäude.
Genau. Ja. Und so haben wir irgendwie fast ein bisschen verantwortlich, denke ich, dass wir New York-Geschichte mit der New York-Agrikultur wie verbinden.
Also das eine ist ja eigentlich Geschichte zeigen, ein bisschen Show-Element. Also es gibt wahrscheinlich kaum ein Restaurant da, wo jetzt gerade der Fleischwolf an den Tisch bringt. Und das andere ist auch, denke ich, was sie unterscheidet, ist wahrscheinlich ihren Geschmackssinn. Ich habe irgendwo gelesen, dass ein Versicherungsvertreter mal zu ihnen gekommen ist, Daniel Hohmann, gesagt hat, sie würden besser ihren Geschmackssinn versichern, weil auf der sind sie angewiesen.
Ja, das stimmt. Der Geschmack am Schluss ist alles beim Kochen, weil oder es kann schön aus, muss schön aussehen, es muss kreativ sein, aber am Schluss, wenn es nicht gut schmeckt, dann bringt es eigentlich alles nichts, oder? Und wir haben auch ein Team, wir haben ein Team von 3 Leuten, wo ständig am neuen Gericht am Schaffen ist, mit mir zusammen. Und manchmal haben wir super Ideen, manchmal haben wir eine neue Technik, die wir herausfinden. Und dann kann es sein, dass wir manchmal 2 Monate an einem Gericht arbeiten.
Einfach bis der Geschmack stimmt?
Oder? Ja, aber nein, am Anfang ist es vielleicht ist die Idee, die man so gut findet. Oder eine neue Technik, die neu ist, die man unbedingt umwenden will. Und dann kann es sein, ja, dass man für 2 Monate schafft, dass man den Geschmack findet. Und es kann sein, nach 2 Monaten muss man die Übung abbrechen. Wenn man dann einfach merkt, dass es geht mehr um die Idee, weder um den Geschmack. Und ich denke auch, wenn ich das Essen kreiere, es muss ja auch ein bisschen intellektuell sein, die Idee. Und, ja. Aber am Schluss, es muss von Herzen kommen. Es kann nicht nur noch intellektuell sein, weil dann schmeckt es nie gut. Oder? Am Schluss muss es von Herzen kommen und am Schluss muss man sich erinnern an den Geschmack, wo man aufgewachsen ist. Zum Beispiel bei meiner Mutter daheim, wenn sie ihr Kaninchenragu geschmort hat oder andere Gerichte. Und das ist ein Erlebnis, wo dann, es ist so fast wie eine Umarmung. Also wenn man ein gutes Gericht probiert, ist es fast wie wenn man eine Umarmung überkommt. Und wenn man das nicht überkommt, dann ist man auf dem falschen Weg.
Sie haben gesagt, Ihre Mutter war eine passionierte Köchin gewesen. Jetzt als Bub in der Küche, man sagt immer, ja, die Mädchen sind ja häufig in der Küche. Sind Sie dort, also ich meine, hat man Sie als normaler Bub angeschaut, so gerne in der Küche gewesen?
Well, ich habe eigentlich nicht gewählt, um in der Küche zu helfen. Meine Mutter hat mich einfach in die Küche gesteckt und hat gesagt, ja, jetzt musst du da helfen, den Salat waschen oder das Gemüse rösten. Und ich habe das eigentlich nie gern gemacht. Und ich mag mich eine Geschichte erinnern, sie hat Nüsslisalat heimgebracht vom Bauer und es hat draussen geregnet und der Nüsslisalat war dreckig. Wie verrückt. Und ich habe den einmal gewaschen und dann das Wasser ist immer noch dreckig. Das zweite Mal gewaschen, immer noch dreckig. Und ich habe den Salat am Schluss etwa 9 Mal gewaschen. Und ich habe das dann sehr widerwillig gemacht und ich habe dann ein bisschen reklamiert. Ich habe meiner Mutter gesagt, du wieso waschen wir Salat 10 Mal? Man könnte ja den im Supermarkt kaufen und der kommt schon in der Packung, der ist schon vorgewaschen, dann muss man vielleicht noch einmal waschen und dann ist das gut. Und dann aber hat sie dann mir einmal den Salat heimgebracht aus dem Supermarkt und dann haben wir das verglichen und hat gesagt, du musst das einmal probieren, oder? Probier mal den Nüsslisalat, nachdem der gewaschen ist und probier mal den Salat aus dem Sack. Und für mich ist das ein sehr wichtiges Erlebnis gewesen, wo heute noch, irgendwie in dem Moment habe ich es verstanden, um was das es geht. Und, und es ist halt so, dass, auch manchmal etwas Einfaches, es braucht viel Arbeit. Also wenn man auch ein einfaches Gericht gut machen will, es braucht viel Arbeit. Man muss das richtige Produkt auswählen und man muss es richtig behandeln. Aber das ist eben auch schön am Kochen, dass es dann eben auch wirklich einen Unterschied macht.
Ein Schlüsselerlebnis offensichtlich in Bezug auf auch, was ist Geschmack oder was ist ein gutes Produkt. Es braucht trotzdem etwas, dass man mit 14 sagt, ich will nicht mehr in die Schule und ich will jetzt einfach Koch werden. Und Koch dann noch ein Beruf, der nicht so gut bezahlt ist und wo man sehr lange arbeitet.
Ja, ich muss ehrlich sagen, das ganze Schulsystem ist nicht unbedingt so gut für mich. Ich habe jetzt nicht wahnsinnig Freude an der Schule. Wir haben viele Sachen gelernt in der Schule, wo ich gedacht habe, wieso muss ich das lernen? Das interessiert mich gar nicht. Und ich habe auch schon gewusst, dass ich das nie mehr brauche. Und ich habe dann entschieden, mich auf das Kochen zu konzentrieren. Und natürlich, meine Eltern alle sind überhaupt nicht glücklich gewesen. Die haben das Gefühl gehabt, ja was, Koch. Koch, die trinken alle, die haben alle keine Familie, keine Familie, weil du musst ja immer arbeiten, an den vier Tagen, an den Wochenenden, am Abend. Und ja, und eben verdienst du auch nichts und das sage ich überhaupt nicht, was sie sich vorgestellt haben. Und aber ich habe dann gesagt, ich mache es sowieso, ich war sowieso früher ein kleiner Rebell gewesen und ich habe mir nicht unbedingt so gelassen, was meine Eltern gesagt haben. Aber dann habe ich mich habe ich mir eine Lehrgestell gesucht und ich habe dann im Kurhotel in Schinsnachbad einen super Lehrmeister gefunden, der dann wirklich sich um mich Mühe gegeben hat und mir geholfen hat, in diesen 3 Jahren wirklich jede Seite in der Küche kennenzulernen. Und ich habe dann gewusst, dass es jetzt hat es ein bisschen geschlagen und jetzt muss ich einfach erfolgreich sein mit dem Kochen, weil sonst habe ich ja sonst nichts. Ich bin ein Jahr früher aus der Schule rausgegangen, um die Kochlehre zu machen. Alle haben gesagt, das sei der falsche Weg. Ich bin dann aber das gleich gegangen und dann habe ich das Gefühl gehabt, jetzt muss ich das allen irgendwie beweisen. Glücklicherweise habe ich dann das erste Mal Noten gehabt, wo so 6er oder 5,5 oder was es für mich noch nie gegeben hat früher. Von dem her habe ich dann auch Freude davon bekommen und ich habe dann die Lehrabschlussprüfung abgeschlossen, einer von den besten in der Schweiz und ich habe dann richtig Freude gehabt, ich habe das Gefühl gehabt, ich bin auf dem richtigen Weg.
Ich muss ein klein abkürzen, sie sind dann im Appenzellischen und aus dem Appenzellischen hat sie jemanden abgeworben auf San Francisco, da sind sie was, etwa 25 gewesen. Das klingt ja weh, schon ein amerikanischer Traum, wo man jetzt auch nicht unbedingt den Anfang im Appenzell vermuten.
Ja, das stimmt. Ich war 25 und ich war im Appenzeller Land bin ich auf einem Gasthaus zum Kupf, wo mir eigentlich, ja, ist eigentlich das Traumrestaurant, ist eines der schönsten Restaurants in der Schweiz. Ich war der Küchenchef, so jung, und wir haben einen Michelin-Stern bekommen. Ich war Entdeckung des Jahres vom Gomia und es ist eigentlich alles tiptop gelaufen. Aber es ist klar, mit 25 im Appenzeller Land auf dem Hoger oben, ich weiss auch nicht, ob man denn das will, bis zum Schluss von seiner Karriere. Aber ich habe eigentlich nicht gesucht. Aber dann ist ein Gast gekommen und der hat viel bei uns gegessen. Und er hat gesagt, du, ich habe einen Freund, der hat ein Hotel und ein Restaurant in San Francisco und er suche einen neuen Koch. Das wäre doch eine super Möglichkeit. Und dann am Anfang habe ich gedacht, wow, Amerika, ich kann nicht einmal Englisch. Ich bin auch nicht so, ich habe nicht gedacht, dass das beste Essen aus Amerika kommt. Das war vor 10 Jahren oder 11 Jahren. Und dann haben sie mich so ein bisschen überredet und dann haben sie mich dann mal eingeladen, dort hingehen für 2 Wochen, um das einfach mal anzuschauen. Und ich war dann total überwältigt gewesen, was ich gesehen habe von dem Produkt her, von dem Restaurant her, vom Niveau her. Und eben 25 und ich habe gedacht, du, wenn du das jetzt nicht packst, dann machst du das nie mehr, oder? Es war so eine einmalige Möglichkeit gewesen.
2 Koffer, nicht Englisch können, dann haben sie mit Kochen kommuniziert.
Ja, es war verrückt gewesen, oder? Wenn man jung ist, ist man naiv und man tut sich nicht alle Gründe überlegen, wieso dass das nicht gehen kann. Aber es war schon so gewesen, heute, wenn ich zurückschaue, das war ein riesiges Risiko gewesen. Nicht unbedingt für mich, aber für das Hotel. Ich weiss nicht, was die überlegt haben, mich da hinzubringen, ohne Englischkenntnis und nichts, oder? Da bin ich dort in der Küche gewesen, und ich hatte dann 30 Köche vor mir gehabt, und ich musste dann irgendwie beibringen, wie man das jetzt kocht.
Einfach vordemonstrieren?
Ja, einfach vordemonstrieren.
Mit einem Schweizerdeutsch und einem Hans.
Französisch ein bisschen. Und einfach viel zeigen und mit denen sein. Und zum Glück sind die alle sehr hungrig gewesen, zum Lernen. Und ich habe dann das Englisch sehr schnell gelernt. Also in etwa 6 Monaten habe ich dann ziemlich gut Englisch schon geredet. Und ja, es ist dann gegangen, da haben wir sehr schnell Erfolg bekommen auch. Ich bin irgendwie gerade am richtigen Zeit, am richtigen Ort gewesen. Und San Francisco hat irgendwie auf etwas Neues gewartet, irgendwie. Und ich bin dann im ersten Jahr schon nominiert gewesen als beste als Rising Star Koch in ganz Amerika. Und Food and Wine Magazine hat mich als Best New Chef gewählt. Und dann ist, seitdem ist alles wirklich ein Film gegangen, ja.
Und danach sind Sie auf New York gekommen und jetzt haben Sie dort Madison Park, ein Restaurant in New York, wo Ihnen jetzt gehört, zusammen mit einem Geschäftspartner zusammen. Und Sie haben irgendwo um die 70 Köche herum und auch ein zweites Restaurant. Und es kennen alle von George Clooney's oder von den Rolling Stones, von so, ja, also jenste Prominente bei ihnen gegessen. Das klingt irgendwie weh. Ist das so reibungslos gekommen von San Francisco auf New York, dann ein Hotel kaufen? Ich meine, mit einem Koch erwartet man nicht unbedingt, dass sie jetzt gar kein Hotel, respektive ein Restaurant posten.
Ja, es ist schon ein bisschen der American Dream. Klar, es sind 10 Jahre gewesen und in diesen 10 Jahren ist nicht alles so reibungslos gegangen, wie das jetzt tönt. Wir haben natürlich viel müssen kämpfen. Wir haben auch durch die Rezession vor 3 Jahren haben wir wahnsinnige Mühe noch gehabt. Und, aber es ist einfach wichtig.
Also Gäste sind nicht mehr gekommen? Ja, kein Geld mehr gekommen zum Essen?
Keine Gäste mehr gekommen. Und so wie wir das Restaurant geführt haben mit so hohen Kosten, das ist irgendwie dann nicht unbedingt zeitgemäss gewesen durch das. Aber durch die Zeit. Aber wir haben einfach wir haben gesehen, wo wir hinwollen und wir haben nicht losgelassen. Und ich glaube, das ist noch wichtig im Leben, dass wenn man ein Ziel hat, egal, klar haben wir uns dann ein bisschen verändert. Es hat Zeiten gegeben, wo wir wir brauchen so Servietten in der Küche, um die Hände abputzen. Wir haben die Servietten in die Hand abgeschnitten, dass wir nicht mehr so viele Servietten brauchen. Wir haben die klassischen Kochhüte gehabt und durch die Zeit durch haben wir dann andere Kochhüte gehabt, die nur noch halb so viel gekostet haben. Also wir müssen, aber am Gast haben wir immer die gleiche Qualität und das gleiche Niveau serviert. Aber hinterher haben wir natürlich schon wahnsinnige Sparmaßnahmen vorgenommen. Das muss man halt, wenn die Zeit so ist. Und dann zum Glück ist dann alles irgendwie dann am Schluss ist alles zusammengekommen. Wir sind auf dieser Liste gekommen von den besten Restaurants auf der Welt, wo wir Nummer 10 sind. Wir haben 3 Michelin-Sterne bekommen. Und es ist irgendwie alles zusammengekommen. Und ja, ich mag mich erinnern, meine Mutter hat mir schon früher einmal gesagt, wenn es mir nicht gut gegangen ist oder ich irgendwie ein Problem hatte, hat sie gesagt, du, schau, musst einfach genug lang daran glauben. Und irgendwann plötzlich geht dann ein Türchen auf. Und für uns ist dann ein riesiges Tor aufgegangen. Seit 2 Jahren sind wir immer total ausgebucht.
Also einen Monat im Voraus. Ich habe irgendwo gelesen, dass der Präsident...
keine Reservation.
Genau, der US-Präsident Barack Obama, der müsse auch einen Monat warten. Ist das so oder ist das kokettieren? Oder tut man nicht gerade den Weg frei machen, wenn der Präsident will kommen essen?
Well, für uns, oder uns geht es nicht um Celebrities. Uns geht es um die Gäste, die wirklich kommen, weil sie essen, schätzen. Und klar, wir sind in New York und wir sehen die Leute, aber ich koche viel lieber für jemanden, der wirklich passioniert ist fürs Essen und das auch versteht, weder für eine Bekanntheit. Von dem her, unser Restaurant ist überhaupt nicht ausgerichtet, um diesen Leuten speziell Wünsche oder spezielle Reservationen zu geben. Weil für uns kommt es eigentlich nicht darauf an. Im Gegensatz, ich glaube, manchmal so Leute, das gibt fast ein bisschen das falsche Bild dann für die anderen Gäste auch. Und, oder wir wollen ein Restaurant sein, wo in 10 Jahren noch voll ist. Und wenn man dann so viele Bekannte hat, dann manchmal ist es so ein bisschen trendig.
Also, und das schreckt einem ja auch ab, oder? Weil man denkt, irgendwie den Preis, das kann ich ja gar nicht zahlen als Einfache.
Genau. Ja. Aber New York ist so eine spannende Stadt und auch darum wollte ich immer auf New York gehen. Wenn man auf New York geht, merkt man so die Energie auf der Straße. Und die Energie kommt schon davon, dass oder jetzt die besten Ärzte sind in New York, die besten Anwälte sind in New York, die besten Musiker, die besten Künstler, die besten Tänzer, es zieht irgendwie alle mal auf New York. Und jeder, der in New York lebt, ist dort, um etwas Spezielles zu erreichen. Man geht nicht auf New York leben, wenn man irgendwie nicht weiterkommen will in seiner Karriere. Die Leute kommen auf New York, um weiterkommen. Und durch das, die Energie, und das merkt man dann auch im Restaurant. Jeden Tag lernt man so viele interessante Leute kennen.
Ich habe gehört, dass es Ihnen wirklich nicht so viel bedeutet, dass der Präsident kommt. Sie sind dann sogar in der Ferie gesehen, als er bei Ihnen im Restaurant war, wo der Barack Obama kam. Jede Nacht arbeiten, immer noch bis Mitternacht, bis am Morgen um 1. Das haben Sie noch auch mit Bestellungen und so. Sie sind 36, ein Stage, das nächste Ziel, wenn Sie sagen, Sie sind in New York, um etwas zu erreichen.
Ja, im Moment, oder es ist wichtig, dass man das Niveau kann behalten. Jetzt haben wir überall höchste Auszeichnungen bekommen. Wir haben auch in unserem zweiten Restaurant jetzt schon Michelin-Stern bekommen im ersten Jahr. Und einfach wirklich mich aufs Team konzentrieren. Also wirklich schauen in unserer Gruppe. Wir haben jetzt über 500 Angestellte. Aber welche sind jetzt die wichtigsten Leute in unserem Team? Und wirklich mit denen viel Zeit verbringen und wirklich sicher machen, dass all diese Leute zufrieden sind und dass die auch überkommen, was sie wollen. Die wollen auch wachsen in ihrer Karriere und hoffentlich können wir denen helfen, zu wachsen. Und irgendwann machen wir sicher etwas Neues noch. Aber im Moment, jetzt sind wir erstes Jahr alt. Also ich bin erstes Jahr selbstständig. Wir haben 500 Angestellte. Wir haben zwei Restaurants. Im Moment, ich glaube, muss man alles mal ein bisschen stabilisieren und einfach das mal so richtig gut machen, bevor wir an den nächsten Schritt denken.
Und das machen Sie jetzt auch mal. Sie machen die Ferien in der Schweiz. Daniel Humm, danke vielmals, dass Sie vorbeigekommen sind.
Danke vielmals.
Eine Sendung von SRF1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.